Seite einen schönen guten Morgen, wünsche ich euch. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Wir kommen langsam zum Ende des ersten Monats des Jahres. Wir sind schon gut eingelebt ins neue Jahr, würde ich mal so sagen. Und das Jahreslosung, was wir auch da hängen haben, kommt aus der Offenbarung. Danke. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Ich gehe davon aus, dass die Herrn Hutter sich auch die Freiheit ein bisschen genommen haben, den Text etwas prägnanter zu formulieren. Kannst du noch einen Klick machen, Barnabas, oder kann ich einen Klick machen? Ne, zurück. Weil im Text steht, im Griechischen, dass und der auf dem Thron saß, sprach. Es ist sehr knapp formuliert. Und Gott sprach: Siehe, ich mache alles neu. Am Anfang des Gottesdienstes haben wir gesungen: Meister des Lebens. Wer ist dein Meister? Ein Künstler, der was schafft. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich mir 4 Fragen gestellt. Wo ist es geschrieben? Was ist der Kontext? Wem wird es gesagt, was hier uns vermittelt wird? Und warum wird es gesagt? Ich ging los, mir die Antworten auf diesen Fragen zu finden während der Woche. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel, ein Einblick in die Zukunft, wo Johannes, Jesu Lieblingsjünger, eine Vision bekommt. Der befindet sich auf der Insel Patmos schon im hohen Alter, durch einen Engel. Offenbarung 1,1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinen Knecht Johannes, gesandt. Also da ist es klar, praktisch, wie diese Nachricht an uns gelangt. Siehe, ich mache alles neu. Wir haben einen groben Inhalt praktisch aufgelistet, von oben nach unten. Was passiert? Gibt es eine Eröffnung? Dann die 7 Briefe, die 7 Siegel werden geöffnet, dadurch die 7 Trompeten hören wir klingen, in Anführungsstrichen. Auch über Fall des Satans aus dem Himmel wird berichtet. Dann sind die 7 Zornschalen auch präsentiert. Auch das 1000-jährige Reich, auch Endgericht vor dem großen Thron. Alles ist vorbei. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wo alles neu geschaffen wird. Im Kapitel 21, 22 des Buches wird praktisch beschrieben, diese neue Welt, die neue Stadt Jerusalem. Wie ist das im Kontext? Der heute untersuchte Vers am Ende des Buches ist am Ende der Bücher, am Ende der Bibel. Und an dieser Stelle wird praktisch die Vollendung des göttlichen Planes dargestellt. Ich nehme so wahr, dass am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und am Ende wieder der letzte Tat, die letzte Aktion des Meisters des Lebens. Gott macht alles neu in der Stelle hier und am Anfang, wo es noch kein Ort war, im Chaos, ich kann es nicht beschreiben, eine Vorexistenz, wo Gott es schon gab, weil er lebt. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Beginnt die Zeit und mit dieser Aussprache, siehe, ich mache alles neu, endet die Zeit und beginnt die Ewigkeit. Wie Gott dieses Tun ausführt, nur mit seinem Wort. Nur mit seinem Wort. Und er ist ein Künstler, wenn ihr mir den Begriff erlaubt, der nichts braucht, um was herzustellen. Er spricht was aus und es entsteht. Ich kann es nicht machen. Wenn ich was ausspreche, ich rede über meine Gefühle, über meine Gedanken, die manchmal gut oder manchmal schlecht auswirken oder schlecht bewirken. Ich verletze meinen Nebenmann oder ich sprich ein Lobwort aus oder ich vermittle eine Information. Aber Gott schafft mit seinem Wort. Überall sehen wir auch einen Rückblick, wo das geschieht in der Schöpfung. Gott tut irgendwas und Gott sah, dass es gut war. 7-mal kommt es vor, dass es gut war. Am Ende sogar sehr gut war. Alles, was er tut, ist also gut. Wie das passiert? Durch das Machen, durch das göttliche Tun. Das Wort Verb, Pein, wie Google ausspricht, geht es um was herstellen, um etwas auszuführen. Ich verursache was durch diesen Verb. Ich bewirke was. Man kann auch einen Befehl ausführen, eine Arbeit erledigen. Es kommt über 500 Mal im Neuen Testament vor, dieses Wort, in verschiedenen Darstellungen. Und wie sind wir Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen oder erschaffen? Wir haben auch einen wertschöpfenden Drang in uns. Wir wollen irgendwas hinterlassen. Alle Künstler, die was schaffen, eine Statue, ein Gemälde, ein Musikwerk, was die Komponisten schreiben, oder Gattungen, Gedichte, Romane in der Literatur oder die Ingenieure in der Technologie. Wir möchten ein Zeichen setzen, dass wir sind, dass wir hier waren. Wir wollen was für die Zukunft hinterlassen. Ich möchte nicht so da sein, dass es unsichtbar ist. Nach dem Ebenbild Gottes. Alles, was ich mache, zeigt auf mich. Meine Taten definieren mich. Das Bild, was ich hinterlasse, erinnert an mich. So Gottes Welt, geschaffene Welt, erinnert uns an den Schöpfer, zeigt uns seine Macht, zeigt uns seine Größe. Von winzig kleinen, unsichtbaren Mikrobien bis ins Weltall, Sterne, Planeten, die Ordnung und Harmonie, wie das die Klassiker aufgegriffen haben im 18. Jahrhundert, zeigt auf Gott, zeigt auf seine Existenz, auf seine Größe. Gott tut kund, was er tut, was er macht. Durch diese geschaffene Welt, durch mich als Schöpfung, zeigt er, in welcher Lage er als Schöpfer ist. Kurzes Beispiel nochmal, 5. Tag. Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Vers 21, 1. Mose Kapitel 1. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Danach ein kurzes, eine kurze Beschreibung. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 5. Tag. So. Die geschöpfte Welt, die Lebewesen auf dieser Welt haben eine Aufgabe. Von Gott bekommene Aufgabe, aber diese Aufgabe sollen sie mit dem Segen des Schöpfers ausführen. Gegenübergestellt mit dem letzten Akt in der Offenbarung, ab Vers 9, und es kam zu mir einer der 7 Engel, welche die 7 Schalen hatten, die mir den 7 letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz leicht dem köstlichen Edelstein, wie ein kristaller Jaspis, etc. Wie gesagt, nach dem Werk, was geschaffen wird, kommt die Beschreibung, was das ausmacht. Und dann haben wir auch das Bild, wozu diese neue Stadt dasteht, welche Rolle das hat. Natürlich, das ist nur im aktuellen Stand nach dem Text von Johannes. Ich kann es mir nicht vorstellen, nur ein bisschen, wie meine Fantasie das zulässt, diese Bilder, was Johannes da schwarz auf weiß darstellt, anzueignen, vorzustellen. Die nächste Frage wäre es, wem wird es gesagt? Offenbarung kommt für die Gemeinde, für Johannes. Am Anfang war alles gut. Wieso will Gott dann alles neu machen? Der ganze große Rahmen, am Anfang ist was geschaffen, am Ende ist was neu gemacht. Wenn wir ordentlich mit dem Inhalt der ganzen Bibel auseinandersetzen, der zwischen diesen beiden göttlichen Aktionen präsentiert wird und sehr ausführlich dargestellt, können wir, liebe Geschwister, ganz glasklar sehen, warum das nötig ist. Weil sowohl im Himmlischen als auch in dieser Welt der Böse entstanden ist. Der Böse hereinkam. Ich verstehe es so für mich, durch den freien Willen der Schöpfung, Lebewesen meine ich hier, lässt sich zeigen, dass Gott ein wunderbarer Architekt ist, hat aber keine künstliche Intelligenz geschaffen. Was wir heute KI nennen, das ist alles durch gesammelte Information. Ich werde nie in der Lage sein, ein Lebewesen mit KI herzustellen. Das Leben alleine kommt von Gott. Ich kann nachahmen. Ich kann versuchen. Dieser Kenntnisdrang hat den Menschen auch in ganz schiefen Richtungen geschickt. Durch Wissenschaft und Experimente. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Aber wir als Lebewesen haben eigene Willenskraft. Gott hat mich so geschaffen, dass ich eigenständig wählen darf. Sehr kurz gefasst, Stolz entsteht im Herzen des Satans. Die Folgen sind Verführung von Adam und Eva, schon am Anfang im Garten Eden. Dieser Aufstand gegen Gott spüren wir bis heute. Und es wird noch schlimmer, wenn wir die 7 Plagen anschauen, was auf die Menschen kommt. Warum? Weil so tief, wo wir jetzt gerade sind als Gesellschaft, ist noch nicht tief genug. Es wird noch tiefer gehen, wo der Teufel auch in Person, der Antichrist, ja, erscheinen wird. Steht auch im Buch drin. Der Mensch lernte die Sünde also kennen. Dahin möchte ich. Und das wird schon in der Schöpfungsgeschichte erzählt. Und es hat mich als Mensch so stark gefesselt, dass ich davon nicht loswerden kann. Ich kann versuchen, was ich will. Ich habe so viele gute Taten wie nur möglich. Bringt mich nicht voran. Ich habe ein schönes Bild. Unter dem Bujubaum ist der Affe in den Sumpf gefallen. Zieht sich von dem Bart raus und hofft für Rettung. Geht nicht, weil die Sünde zieht mich weiter runter. Ohne äußerliche Hilfe komme ich da nicht raus. Ich kenne das auch aus der eigenen Erfahrung. Und ich hoffe, jeder kennt es. Jeder kann darüber erzählen, wie tief er oder sie in die Sünde versunken war. Du kannst darüber berichten, was dich von Gott getrennt hat, wie du gelebt hast. Ich weiß, wie viele Sachen ich verdorben habe, wie viel ich um mich kaputt gemacht habe. wie schnell ich die Beziehungen Richtung Geschwister oder Richtung Ehefrau oder Richtung meine Kinder einfach schädigen kann. Aber ihr wisst auch, wie Jesus auch euch aus dieser Situation heraus gerettet hat. Wenn ich das große Bild nochmal anschaue, Gott fing an, nicht zu experimentieren, die Sache feinjustieren, nochmal ein bisschen da umzustellen, ein bisschen drüben umzustellen. Er verspricht sofort, nachdem er gesehen hat, dass der Mensch sein Leben praktisch von ihm abgekoppelt hat. Er kommt mit dem Lösungsvorschlag und verspricht das Erlösen von den Sünden. Eine einzige schwerwiegende Reparatur war da, der Sintflut. Und da war auch eine Rettung dabei. Und danach ein neuer Bund erschlossen. Kurzer Klammer zu. Also Gott ist sehr diplomatisch gegenüber uns und er geht mit uns sehr respektvoll um. Er ist gar nicht aufdringlich. Er lässt den Menschen weiter handeln. Er lässt mich auch weiter handeln. Er lässt auch die Welt in ihrer eigenen Torheit geschäftig herumlaufen. Siehe Römerbrief Kapitel 1. Da ist es ganz schön beschrieben, in welcher Lage wir die Sachen um uns kaputt machen können und was die Beziehung von Mensch zu Mensch sein kann, gottlos, wohin das führt. Unser Tun, was wir tun, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten, steht im Galaterbrief, Vers 7. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir haben auch klare Ansage, was wir zu tun haben. Von Gott getrennt zu sein, hat auch Konsequenzen. Genauso wie mit ihm zu sein, hat auch Konsequenzen. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Warum? Wie wurde der Mensch geformt? Aus Erde, Staub. Und wie wird der Mensch lebendig? Durch Gottes Geist. Durch die Sünde habe ich Gottes Geist aus mir hinausgetrieben. Hat Adam und Eva, und das ertragen wir, das erträgt die Menschheit als Folge, als Konsequenz der Ungehorsamkeit gegenüber Gottes. Wie komme ich dazu, dass ich auf den Geist sehen kann? Dass ich dann später auch in der Gemeinde Gutes tun kann, beten oder Kranken besuchen oder Kinderarbeit oder übers Evangelium reden. Das tun wir nach unserem Kennen und Können. Wir hören Berichte, wir besprechen das unter uns. Wir teilen mit, wenn was schmerzt. Warum? Weil wir dieses als Aufgabe bekommen haben. Auch wenn ich immer wieder versage in diesem Tun, auch wenn ich mich oft wie ein Depp benehme und egoistisch meine Sachen um mich anpasse, auch wenn ich meiner Tochter manchmal sage, wenn sie mit mir spielen will oder möchte, dass ich was lese. Jetzt nicht, ich habe was anderes zu tun. Vielleicht später. Die Sünde in mir zwingt mich, egoistisch zu handeln. Zwingt mich, nötigt mich, nach meinem bösen, alten Menschen zu handeln. Meine Umgebung zu provozieren. Solche Fragen stellen, wodurch die andere sich schlecht fühlen können. Ich kann Erwartungen hinhalten oder Spiegel hinhalten, ohne dass ich in mich selbst schaue. Wie oft versage ich? Wie du das erlebst, das weißt du selber. Oder wenn ich die Sachen zu Hause nicht in Reihe kriege, dann was will ich hier euch jetzt erzählen? Oder wie soll ich ein Vorbild für die Nachbarn oder für meine Arbeitskollegen sein? Oder ich vor meiner Schüler? Lukas 6,33. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Also der Mensch kann auch ohne Gott Gutes tun. Wir können Gutes erwidern. Wir tun das auch. Auch mit Fremden. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Böse. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus sagt uns sehr klar und sehr deutlich. Und er zeigt uns auch vor. Und er hat alles, was ich schlecht gemacht habe, auf sich genommen. Er weiß, dass ich alleine dieses Gute tun gegenüber meine Feinde, gegenüber denen, die mir ständig Stöcke in den Rad stecken, die mir ständig was vorwerfen, die sich ständig vordrängeln. Jesus zeigt vor, wie ich mit diesen Menschen umgehen muss, wie ich diese auch lieben soll, wie ich auch für sie beten soll. Weil er möchte nicht, dass diese Menschen auch ins Verderben gehen. Wenn ich ihn kennengelernt habe, meine Aufgabe ist, das hinauszutragen, was er für mich getan hat. Ich hoffe, ich konnte eine Antwort irgendwie auf die Frage geben, wem wird es gesagt, was hier gesagt wird. Siehe, ich mache alles neu. Ich denke, beide Menschengruppen sind hier angesprochen. Aus der geschichtlichen Perspektive auch der von Gott getrennte Mensch. Auch die Ungläubigen, die nichts mit Gott zu tun haben, wie wir das gehört haben, auch in Japan. Sie kennen das Konzept, es existiert ein Gott. Aber da existiert keine Verbindung. Wenn alles neu gemacht wird, wird alles auch anders. Und das ist auch für uns Gläubigen. Die Offenbarung ist praktisch für die Gemeinde gegeben durch Johannes. Und ich denke, daraus lässt sich als Fazit meine letzte Frage herauslesen. Warum wird es gesagt? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Mein Versagen ist wieder gut gemacht. Vor Gott stehe ich als neue Schöpfung. Warum? Weil ich in Christus bin. Er macht mich neu. Durch ihn werde ich neu. Warum? Er ist in den Tod gegangen, hat meine Sünde auf sich genommen und ist danach auferstanden. In dieser auferstandenen Zustand geht er vor Gott und stellt sich zwischen mir und Gott. Und Gott schaut auf mich durch seinen Sohn. Meine Sünde wird dadurch nicht mehr sichtbar. Er verbirgt alles. Und das Schöne daran ist, früher, schon 800 Jahre vor Christus, wurde es ausgesagt. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Im Grunde genommen, am Anfang ist das Schaffensbild da, am Ende ist das Schaffensbild da und in der Mitte ist nochmal eine Betonung. In perfekter göttlichen Harmonie. In Mitte der Bücher haben wir die Information da, dass Gott wird alles neu machen. Zusätzlich, du wirst dich daran nicht erinnern, was du verdorben hast, was du kaputt gemacht hast, wie du gehandelt hast. Ist nicht schön? Kein Gewissensbissen mehr. So oft habe ich heutzutage auch noch Gewissensbissen. Ich schaffe es nicht gut zu machen. So oft schaffe ich es nicht. Aber Gott schenkt mir Wachstum. Er hat es verheißen, dass er es macht. Er ist der Meister des Schaffens. Ich bin nur ein Nachahmer. Der Teufel ist ein cleverer Nachahmer und führt uns oft in Versuchung, schafft uns oft auch als Christen Sachen falsch zu machen. Also er bringt uns dazu, wollte ich sagen. Oder durch andere erreicht er, dass wir die Sachen unhöflich aussprechen. Oder sogar mit einem Stich, dass ihm auch es weh tut. Oder ihr. Unbemerkbare, mini-winzig kleine Sachen, die mich praktisch wieder von Gott in Entfernung bringen. Und vor Gott stehe ich sauber. Warum? Weil Christus für mich gestorben ist. Die Rede über den neuen Himmel und Erde. Der Messias war noch nicht da bei Jesaja, aber Gott ließ den Menschen des Alten Testaments auch nicht in Unsicherheit. Der Schöpfer offenbart praktisch seinen Willen dadurch. Und das tut er aus Gnade, Liebe. Er möchte, dass wir es verstehen, dass er gut mit uns meint. Dass er das Gute uns geben will. Genauso wie Paulus, der Korinther, was wir für uns haben, diese sehr, sehr stark beruhigende Nachricht vermittelt. Und ich komme zu einem Überblick, langsam zum Ende. Wir haben sehr großen Grund zur Freude. Christus kam in diese Welt, in dieser Welt, weil die Sünde herrschte. Er hat mit seinem Tod und Auferstehung diese Sünde kaputt gemacht. Die grüne Linie repräsentiert die göttliche Ewigkeit. Es fängt irgendwo da an. Stell dir vor, es geht bis in die Unendlichkeit weiter. Kommt irgendwann die Schöpfung auf dieser langen grünen Linie, dann unmittelbar danach die Sünde kommt da herein. Es geht dann weiter, weiter im Alten Testament. Es passieren viele, viele Dinge. Kommt die Rettung, die auch schon früher versprochen wurde. Die Rettung durch Christi Tod und Auferstehung. Und das, was ich mit Gelb und mit Blau hingemalt habe, das bin ich. Ich bin irgendwo zwischen Rettung und neue Himmel und Erde geboren auf dieser Erde. Der kleine blaue Streifen hätte ein winzig kleines Pünktchen sein müssen, weil ich bin so unbedeutend, aber ich habe ein bisschen länger gemacht. Wir wollen lang leben. Bis dahin lebe ich in Sünde. Wo ich Christus kennenlerne, ist diese Sünde durchgestrichen. Letztes Mal habe ich darüber gesprochen, halte dich tot oder für die Sünde gestorben. Ja, das war aus dem Römerbrief in der vorigen Predigt. Danach ändert sich die Farbe. Ich habe praktisch gelb genommen und ich gehe in die Ewigkeit herein. Ich bin schon nach dem Punkt, wo ich das ausspreche, Christus ist mein Retter, mir wurde vergeben, ich glaube daran, dass es auch passiert ist, dann gehe ich praktisch so weiter, dass ich eine neue Schöpfung bin. Die neue Welt ist noch nicht zustande gekommen. Aber Gottes Plan, mich neu zu machen, bevor diese Welt schon existiert, ist einfach phänomenal. Gott schafft erst mich als Mensch neu und danach schafft er die Welt neu. Was für eine Reihenfolge. Die Pharisäer fragten auch Jesus, wann das Reich komme. Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und da gibt es zwei Nachrichten. Einmal, Jesus Christus hat dieses Reich hereingebracht auf diese Erde oder in diese Welt, wollte ich sagen. Und zusätzlich, wenn wir ihn angenommen haben und wir durch den Heiligen Geist handeln, ohne heiliger Schein über den Kopf, werden die Menschen sehen und merken, dass Christus wirkt. Sie stellen Fragen, warum? Und vielleicht schaffen wir, ihnen so es zu zeigen, dass sie auch zu Christus kommen. Gottes Plan nochmal, wir haben auch gesungen im Lied, es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Das ist der Ort, wo ich lieber wäre. In die Zeitlosigkeit, ewig mit Gott. Kurz davor, Offenbarung 21,3, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ein Detail unmittelbar vor dem heutigen Vers festgehalten. Davor, also bevor Johannes schreibt, ich mache alles neu, was Gott spricht. Wir haben das Bild der wiederhergestellten Verbindung zum Schöpfer. Wir können uns als Zelt an das Bundeszelt erinnern. Er zeigte, dass er mit seinem Volk wohnt. Das war nur für die Juden gedacht. Aber in dieser Zusammenhang Völker, Mehrzahl, alle. Und er wird mit den Menschen wohnen. Keine Trennung mehr. Ich wohne mit meiner Familie. Gott lebt mit seinen Kindern in einem geschützten Ort. Die Hoffnung ist da. Die Frage stellt sich, ist Christus dein persönlicher Retter? Wenn ja, dann diese zeitlose Ewigkeit ist für dich garantiert da. Wenn noch nicht, dann leben wir davor. Wir haben die Möglichkeit, uns als neue Schöpfungen durch Christus machen lassen. Möge Jesus Christus uns diese Freude schenken, dass wir es erleben dürfen, in ihm zu sein, täglich, immer wieder neu. Und möge unser Herr uns die Kraft und den Mut geben, diese Freude seiner Rettung aus der Sünde hinaus zu transportieren. Dass wir es als neue Schöpfungen unsere Mitmenschen erreichen können, durch seine Nachricht, dass viele noch gerettet werden. Amen.